Flo, du hast gerade gesagt, die Simone nervt dich hart.
Nein, das stimmt nicht. Das ist,
Ach,
nein, das ist nicht
die Liebe bei uns, bei wir am
ja.
Feierabend. Was sich liebt, das neckt sich,
Das
sage ich ja
stimmt.
immer, ne?
Wir sitzen hier bei Wein und Gebäck und legen gleich los.
Das stimmt.
Chin, chin.
Und mit was natürlich?
Mit blauem Zweigeld, wie immer. Und ja.
Ich finde das eigentlich so gut. Ich gucke gerade hinter dich und da ist das ja, Towers of Power Cocktail-Rezepte-Poster von mir an der Wand. Und wir reden immer über unser Getränk des Abends, aber es ist immer der blaue Zweigeld. Wir könnten uns mal Cocktails mixen.
Es war lange Zeit nicht der blaue Zweigeld, aber er ist wieder zurück. Ja, wir können auch gerne mal Cocktails mixen, vielleicht beim
Das
nächsten Mal.
stimmt.
Ja.
Nächstes Mal auf jeden Fall für unsere 100. Folge.
Da müssen wir die ganze Nacht durchhalten und Cocktails
Ach
mixen.
Gott, ja, stimmt. Das wird anstrengend.
Wir am Feierabend. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu
Wir am Feierabend
mit
mit der Dani und
und dem Flo.
ja, schön, dass wir mal wieder hier zu zweit da sitzen bei mir in der WG.
Ja.
Ganz gemütlich.
Wir haben unseren Notizzettel vor uns liegen und heute ist ein Montag. Der Start in die Woche ist geglückt und Dani hat was von ihrem Wochenende zu berichten.
Ja, das wollte ich ganz schnell loswerden.
Ja, ich
Und
finde es
zwar,
toll.
ja, das
Also.
stimmt. Nee, ich habe dir gerade ein Video gezeigt, das kann ich auch gerne auch nochmal auf Instagram posten. Und zwar war ich über das Wochenende in Stuttgart. Und da sind wir unter anderem, also mein Freund und zwei Freunde von uns, in einen 24-Stunden-automatischen kleinen Supermarkt rein, wo du dir auch das Gemüse, die Eier und alles Mögliche, was du sonst im Supermarkt kaufen kannst, einfach so automatisch auch noch kaufen kannst. Also da stehen ganz gemütlich Obst und Gemüse in so Kästen bereit. Es wird alles gefilmt. Du musst dir dann eigenständig das rausnehmen und bezahlen dann an dem Screen und tippst dann halt noch, okay, aber jetzt zusätzlich zu dieser einen Paprika würde ich aber gerne noch 10 Eier haben. Und dann kommen die dann so rausgepurzelt aus dem Automaten und dann zahlst du das mit der Karte und dann gehst du. Und das ist irgendwie ein echt lustiges, aber ein fortschrittliches System, das die Uni Stuttgart erfunden hat, unter anderem. Und es ist echt, also denkst du, das funktioniert? Ich meine, da kann ja eigentlich theoretisch jeder, also auch 3 Paprika nehmen und abhauen einfach.
Ja, kann man schon, aber ich glaube, dass psychologisch gesehen bei solchen Experimenten oder bei solchen Läden das schon interessant ist, dass es besser funktioniert, als man so als Außenstehender denkt. Ich glaube, die Hemmschwelle, da was mitzunehmen, wenn man so weiß, dass das Angebot eh schon so gut ist und so fair, dass man dann da auch Vertrauen in einen selber reinsteckt von Seiten des Ladens, dass man dieses Vertrauen dann auch zurückgibt, indem man fair ist. Es gibt ja auch, ich habe mal einen Beitrag gesehen, ich glaube, bei uns in der Arbeit haben wir noch keinen Beitrag gemacht, wobei das dann eher die Ausnahme ist über so.
AFK-TV-Praktikanten haben einen Beitrag gemacht über, ist ja eigentlich immer der Satz, ne? Über
Genau.
alles bisher.
Aber es gibt auch so Cafés, wo man halt einfach nicht bezahlen oder wo man nur das bezahlt, was man möchte, für seinen Kaffee und für seinen Kuchen. Und auch gehen kann, ohne zu bezahlen. Und da, glaube ich, ist es schon so, dass doch die meisten Leute dann erstens bezahlen und zweitens auch einen vielleicht höheren Betrag bezahlen, als wenn man jetzt sagen würde, die Tasse Kaffee kostet 1,80 €. Also ich glaube, der psychologische Anreiz bei solchen Sachen, das ist gar nicht so zu unterschätzen. Da sind die Leute dann schon so bereit, auch was zu bezahlen. Und ich denke, dass dieser 24-Stunden-Supermarkt, das ist A, ein super Angebot, was dann auch einfach angenommen und was dann doch in der Summe wahrscheinlich fair bezahlt wird.
Wo gibt es dieses Café? Auch
Ich glaube, in
erstmal.
München gibt es so nicht bezahlt,
Echt?
also das sind so halt so, ja, das sind halt eher so auch so gemeinnützige Sachen, also die sind natürlich nicht auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt, das muss man natürlich schon dazu sagen, das ist halt sowas, wo sich Leute halt auch ehrenamtlich und sozial engagieren und die schenken dann halt Kaffee aus, aber halt jetzt nicht unbedingt nur an irgendwie Bedürftige oder so, dass man halt denkt so, es ist was für Obdachlose oder so, die sich keinen Kaffee leisten können, sondern ganz normal für Leute wie du und ich.
Also
Und
so
dann
ein
zahlt man am
bisschen.
Ende halt.
Das Prinzip auch, worüber wir schon mal gesprochen haben, wie mit diesen Telefonzellen und den Büchern, wo du dir ein Buch nimmst, aber dann auch wieder vielleicht ein Buch zurücksteckst
Genau, die
in
Bücherschränke,
die
ja.
Bücherschränke, genau. Ist
Also,
ähnlich, oder?
ja, gut, das ist nochmal, also, ja, also ich finde das nochmal ein bisschen was anders, weil, das ist ja dann einfach, das ist halt dann da und wenn es weg ist, ist es weg. Bei so einer Dienstleistung wie so einem Kaffee und so, da musst du ja auch höhere Kosten reinstecken und so. Das ist ja, wenn man jetzt vom Kaffee halt spricht oder jetzt von diesem Laden, da hast du ja dann auch Lebensmittel, die müssen angeschafft werden. Da ist das System dahinter nochmal, finde ich, ein bisschen was anderes. Aber Im Grunde ist es relativ ähnlich, ja. Aber ich finde schön, dass sowas funktioniert und ich finde schön, dass es sowas gibt und ich finde schade, dass es, zumindest kenne ich es nicht, dass hier in München sowas nicht gibt.
Es ist ja noch ein Experiment, also es wird sich dann herausstellen, ob das funktioniert oder nicht. In China, weiß ich noch, gab es so Automaten, wie so Snackautomaten, wo du dann aber Brokkoli und Zucchini und so kaufen konntest, abgepackt eben. Weil normalerweise sind Snackautomaten, das hatten wir, glaube ich, die hat, ich glaube, mal in der Arbeit auch bequatscht, weil da mal eine Maus für, bei so einem Video, das ich gemacht habe, war eine Maus in einem Snackautomaten, hat da alles gegessen und so. Mhm. Snackautomaten sind nicht gekühlt, gell? Also das, was in dem Snackautomaten ist, ist ungekühlt.
Das kommt drauf an, es gibt sicher auch gekühlte.
Ja. In China war es auf jeden Fall gekühlt und da konnte man sich dann schon so Gemüse und Obst so aus dem Automaten rausspielen lassen, aber das hatte jetzt ja auch nicht denselben, ja, Gedanken oder so, wie jetzt das in Stuttgart. Also das war ja wieder was anderes.
Ne? Das stimmt.
Aber mal gucken, ob das dann auch nach München kommt. Ich finde es auf jeden Fall cool. Also ich wäre da auch ehrlich. Also ich würde da nicht... Oder wärst du dann da so, verdammt, jetzt habe ich mal gerade nicht... Wobei, du zahlst ja mit Karte, aber so, jetzt habe ich gerade nicht so genügend Geld. Ich würde jetzt aber... Dann zahle ich das nächste Mal. Das kannst du nicht machen.
Ja, das kannst du eigentlich nicht machen. Das stimmt. Also das ist... Ja, weil das funktioniert. Also es gibt ja zum Beispiel auch, also natürlich hast du das jetzt hier in der Großstadt im Zentrum nicht direkt, aber wenn du ein bisschen weiter ländlich unterwegs bist, also bei mir jetzt auch im Pasing, wenn ich öfter auf Heimatbesuch bin, da gibt's auch, da liegen halt auch Kürbisse an der Seite der Felder und da gibt's auch so Vertrauenskassen. Oder du kannst im Sommer, gibt's auch immer dieses Angebot und es scheint sich ja auch zu rentieren, sonst würden sie es nicht machen, so dieses Blumen zum selber pflücken. Und dann hast du halt einfach so dein Sonnenblumenfeld und dann steht halt pro Sonnenblume 50 Cent und dann kannst du die Blumen selbst abschneiden und kannst die mit nach Hause nehmen und wenn du halt 4 Sonnenblumen nimmst, musst du halt 2 Euro reinwerfen und das scheint zu funktionieren. Ich glaube, es gleicht sich dadurch aus, weil es halt einfach mehr Leute gibt, weil es halt Leute gibt, die mehr bezahlen und es gibt Leute, die weniger bezahlen. Also, aber ich habe auch schon erlebt, dass es nicht funktioniert. Wir haben in der Arbeit bei den Studenten diesen Snackbär, das ist ja auch ein ganz klassisches Beispiel, der. Den gibt's ja überall. Ja. Und das ist ja auch sowas, das funktioniert auch. Stimmt. Auf Vertrauensbasis. Also der hat halt da sein Snackbär-Ding und dann sind da Chips drin und Schokoriegel und Müsliriegel und so und du musst halt dann einen bestimmten Betrag einwerfen. Mhm. Und das hat beim allerersten Mal nur so mittel geklappt, beim zweiten Mal, als es aufgefüllt wurde, hat es gar nicht mehr geklappt. Mhm. Da haben dann 42 Euro gefehlt.
Ach.
Dann haben aber irgendwie dann Leute wirklich bei uns auch wieder das dann ausgeglichen, indem sie dann auch ein bisschen vielleicht mehr bezahlt haben. Also auf jeden Fall hat es plötzlich wieder gepasst und jetzt läuft das System so, der kommt einmal im Monat. Und jetzt läuft das System seit mehreren Monaten gut und es scheint zu funktionieren. Wobei das halt auch
aber dann zahlt ein halt Ding ist, die ja. Firma quasi den Restgrad. Weil
bei ich uns meine, nicht.
Kann ja nicht?
Nee, bei uns nicht.
Ach, weil, also Spot on News hatte ja dann auch immer neben der Media Works Schul-School, wie nennt ihr euch jetzt nochmal
MP90? Ach so, die Media-School, ja. Media-School.
Hat ja auch immer den Snackbären und da stand dann auch immer nach ein paar Wochen so ein Zettel, 20 Euro fehlen, ja. Leute, jetzt gebt mal wieder gescheit Geld. Ich dachte dann immer, ja, Spot on News zahlt dann halt am Ende des Monats dann halt einfach die 20 Euro selber. Der arme Snackbär kann doch dann, das Snackbär-Typ kann dann nicht doch ohne Geld dastehen,
also das würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn es bei uns gezahlt werden würde, das weiß ich aber nicht. Aber es scheint jetzt wieder zu funktionieren, weil er kommt halt immer fleißig, das heißt, es passt. Ja, und das ist aber genau so ein klassisches Beispiel. Und wenn es in so einem großen Supermarkt, also das ist ja nur so ein Kasten mit 5 Packungen Chips und 18 Müsliriegeln, wenn es in so einem großen System wie so in einem Supermarkt auch funktioniert, ist das natürlich großartig. Also das ist ein interessantes Experiment, auf jeden Fall.
Mhm.
Kommt hoffentlich auch bald nach München. Ja, Mensch, wir haben auch noch Anregungen bekommen heute von Lucia.
Lucia?
Lucia, ein Feedback zum High-Place-Phänomen.
Genau, das haben wir uns gerade zuvor noch angehört. Vielen Dank auch nochmal, Lucia, für dein cooles Feedback. Da hatte ich ja das letzte Mal bei Folge, oh Gott, 90 irgendwas, mit der Simone drüber gequatscht und du wolltest da noch was zu sagen, weil ich weiß noch, ich habe das damals der Simone erzählt. Ich habe ja diese Gedanken, also High Place Phenomenon ist, wenn man sich vorstellt, aus, sagen wir mal, von der U-Bahn zu springen, wenn man sich vorstellt, wie wäre es jetzt, wenn ich von der Klippe springe. Diese Gedanken hatte ich und die Simone so, nee, keine Ahnung, wovon du redest und das war's dann. So, deswegen konnte sie mir nicht so viel Feedback da bei unserer Folge geben, aber du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte vor allem erstmal wissen, von dir wissen oder so generell, was ist denn da so ein Gedanke? Also wenn du sowas hast oder wenn du sowas kennst, was denkst du dir dann da? Also wie weit reicht denn da so deine Gedanken?
Also Ich glaube, das ist so ein bisschen auch manchmal so von Albträumen, wenn man sich vorstellt, oh Gott, jetzt falle ich die Klippe runter oder jetzt so, wie ist denn das jetzt in Wirklichkeit, dass man sich da einfach so Gedanken macht, aber ich weiß nicht, man spinnt da jetzt nicht weiter. Also man stellt sich dann vor, wie würde ich mich fühlen? Wäre das jetzt schlimm für mich? Oh Gott, jetzt muss ich aber schauen, dass ich jetzt nicht zu sehr nah an dem U-Bahn-Rand stehe.
Ja.
Genau, so denke ich dann. Aber ich denke jetzt nicht viel weiter. Also bis dahin.
Du? Ich kenne das halt aus der Hinsicht, dass ich halt dann so denke, wenn ich jetzt irgendwie so, es ist irgendwie so, alle Leute warten auf die U-Bahn und man will irgendwie so ein bisschen weiter vor, wie man es ja machen soll, weil es dann ja nicht, oder ein bisschen weiter hinter, weil ja nicht alle mal vorne einsteigen, sondern ganz hinten, sondern sich so ein bisschen verteilen soll. Wenn man dann so am Bahnsteig entlang geht und wenn halt alles so voll ist, dass man dann halt so abkürzt und den Sicherheitsstreifen kreuzt und dann im Sicherheitsstreifenbereich dann geht, dann denke ich mir schon so, okay, was passiert jetzt, wenn dich da jetzt jemand schubst, dann kommt gleich in 1,5 Sekunden die U-Bahn und du hast ein Problem, so ungefähr. Das kenne ich schon auch, aber ich denke mir dann halt nicht so, was passiert jetzt mit der Welt, wenn ich tot bin, sondern ich denke mir dann so eher, was passiert mit mir, wenn ich nicht tot bin, so wenn mir dann so ein Bein fehlt oder wenn ich dann im Koma bin oder wenn ich dann, also bei mir ist es dann so, ich habe dann eher Angst davor, nicht sofort tot zu sein, als tot zu sein. Also weil wenn ich tot bin, bin ich halt tot, dann kann es mir in Anführungsstrichen wurscht sein, aber wenn ich dann halt so irgendwie so geistig behindert bin dadurch, dass ich halt nicht tot bin. Das ist genau wie wenn jetzt bei Selbstmördern, also wenn man jetzt, was ich überhaupt nicht habe und was man überhaupt nicht vergleichen kann, aber wenn man jetzt Selbstmordgedanken hat, wenn ich jetzt Selbstmordgedanken hätte, würde ich immer überlegen, was ist die Variante, um sicher tot zu sein, weil ich habe wahnsinnige Angst davor, halt eben nicht tot zu sein, sondern irgendwie noch weiter zu leben, aber halt im Kopf total Matsche zu sein. Ja, oder halt, dass einem halt dann plötzlich beide Beine fehlen. Und du sitzt dann noch 30 Jahre im Rollstuhl, weil du vielleicht überlebst und vielleicht auch noch gut lebst, aber dir fehlen beide Beine oder dir fehlen die Arme oder du bist halt einfach geistig behindert. Also das ist so, also deswegen, ja. ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch nie, also der Punkt ist halt, wir können das nicht nachvollziehen, weil wir psychisch gesund sind, sage ich jetzt mal. Also man muss da jetzt auch trennen. Also wenn ich das jetzt erzähle, dann kann man das nicht gleichsetzen mit der Sicht eines psychisch Kranken, der solche Mordfantasien hat. Aber ich könnte mir jetzt nie hier an diesem Tisch eine Pistole an den Kopf halten, weil ich wirklich so wahnsinnige Angst davor hätte, dass irgendwas in Anführungsstrichen schief geht und dass ich halt nicht tot bin. Und dann setze ich mir den Kopfschuss und dann geht es durch und dann... Weißt du, was
aber
ich meine?
Das ist der denkst Punkt. Du dann auch so, wenn du dir in dieser Situation, wenn du dir schon die Pistole an den Kopf halten würdest, dass du aus Versehen, weil du gerade so eine Zuckung hast am kleinen Finger, obwohl du das nicht willst, abdrückst, denkst du dir das auch?
Das glaube ich, da müsste schon ein paar Schritte weiter sein, um dir sowas zu denken. Also ich denke wirklich nur so...
Komisch, das ist vielleicht irgendwie wieder so ein anderes Phänomenon. So.
Ja, also das Gute ist ja, dass wir gar keine Relevanz oder dass wir gar keine Beziehung zu diesen Ideen und so haben, sondern dass wir halt nur aus einer von uns körperlich und geistig gesunden Situation heraus uns das überlegen können. Also ich hätte halt wirklich Angst davor, dass ich es halt nicht gut mache und dass ich dann halt irgendwelche Schäden davon trage und dann halt nicht, also ich habe eher wirklich Angst davor, nicht sofort tot zu sein, als tot zu sein.
Verstehe.
So. Das ist genau wie, dass ich dann, wenn ich irgendwo runterspringe und es ist nicht hoch genug und ich bin halt nicht tot, dann bin ich querschnittsgelähmt. Und dann muss ich damit noch 30 Jahre leben. Und wie wäre das denn? Das ist so der Punkt.
Das letzte Mal hatten wir dann auch über das High-Place-Phänomenon hinaus darüber gesprochen. Das war so ein Beispiel, dass zum Beispiel, jetzt muss ich mich zurückerinnern, so einfach abgedrehte Fantasien. Zum Beispiel... ein Mädel so krass gedacht hatte, jetzt wiederhole ich mich kurz, aber dass sie Sex mit ihrem Vater hätte, dass sie ihm dann nicht mehr in die Augen gucken konnte oder so. Und dass einfach so manchmal die Gedanken einen so sehr beherrschen über irgendwelche abgefahrenen Themen, wo man schon weiß, das würde nie so passieren, aber man überlegt halt, man überlegt das und deswegen... stört es dann einen auch so im Alltag, so wie Träume, wenn man manchmal so auf Leute vielleicht unterbewusst so sauer ist. Und warum war ich denn nochmal sauer, wie bei Friends in der einen Folge? Ach so, ich hatte ja irgendeinen blöden Traum, wo der sich dumm verhalten hat. Kann er jetzt ja gar nichts dafür, aber das habe ich halt so geträumt. Hast du sowas auch?
Nee, eigentlich nicht. Also,
ich auch nicht, aber ich kann es nachvollziehen.
Ich kann es auch nachvollziehen. Und jetzt dieses Beispiel mit Sex mit dem Vater und so, ja, ich mag nicht wissen, wie oft das halt irgendwo vorkommt auch, aus verschiedensten Gründen, aber das sind ja eher so psychologische Dinge, also so wirklich tiefenpsychologische Sachen, also, aber ja, klar, kann ich nachvollziehen, aber kann ich mich nicht mit identifizieren, habe ich kein Beispiel. Gott sei Dank.
Das, ja, ich glaube, ja, das sind ja dann auch wirklich so nochmal über das High-Place-Phänomenon eben, wie gesagt, hinaus, drüber hinaus so abgefahrene Gedanken.
Ich glaube, da gibt es wirklich viele Verrückte oder auch verrückt ist falsch, so viele krankhafte Sachen, über die man sich da Gedanken machen kann und die damit reinspielen. Aber wir können beide, denke ich, froh sein, dass wir psychisch und körperlich so gesund sind, dass uns das jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt an diesem 11. November am St. Martinstag und am Faschingsanfang nicht belangt und nicht tangiert. Und deswegen haben wir auch noch von... jetzt muss ich überlegen. Wer hat den Input Fasching? Gegeben?
Fasching?
Nee, auch... auch Lucia, oder?
Genau. Also du meintest vorhin, perfekter Übergang vom High-Place-Phänomenon zu deiner Geschichte, die dir passiert ist, in Hostel oder irgendwie so. Also Lucia hat uns auch noch das Feedback gegeben, dass sie, als wir die Folge hatten, wo wir über meine, die Insektenfolge, Folge 95, über so abgefahrene Airbnb-Erfahrungen so gesprochen haben. Meine Meran-Geschichte. Da hatte sie erzählt, dass sie auch schon mal so eine gruselige Erfahrung gemacht hat in Malaga und...
Also ich hatte mal die Erfahrung, dass
Moment,
ich...
Moment, und hatte sie es noch gesagt? Also Malaga und was war der andere Ort?
Ach so, jetzt, ich habe jetzt gedacht, du leitest auf mich über dass ich was sagen soll. Nein, es ist in der Nähe von Hameln.
Genau. Da ein
bisschen, also in Deutschland.
Genau, gruselige Erfahrungen gemacht hat mit den Wohnungen. Fanden wir auch sehr spannend. Einmal, dass so zwei... Typen vor dem Hostel standen und Lucia und ihrer Freundin nicht klar war, so dass sie waren die einzigen Mädels in dem Hostel, kommen die jetzt dann auch irgendwie rein in unser Zimmer oder was wird passieren? Aber also es war alles so ein bisschen unklar. Die haben sie nur reden gehört vor ihrem Zimmer und dann, sorry, wenn ich es jetzt nicht ganz perfekt wiedergebe, Lucia, aber so in etwa. Es waren abgefahrene Erfahrungen auf jeden Fall, um das kurz zu fassen. Und Flo, du hast da auch eine gemacht, hm?
Also ich war mal mit einem Kumpel, wir haben mal diesen südböhmischen, südbayerischen Jakobsweg gemacht.
Böhmisch?
Ja, auch durch, der ging da auch so durch
Florian
Böhmen. Ja, ging auch durch Böhmen, so Tschechien. Und den haben wir gemacht und dann waren wir in Österreich. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo das war. Auf jeden Fall war es nicht mehr so weit bis Linz. Das weiß ich noch, weil das ist für die Geschichte und für meine Fantasie und für mein High-Place-Phänomen auf der einen Seite auch gar nicht so unwichtig. Auf jeden Fall haben wir dann... Wir sind losgelaufen und wir mussten abends halt irgendwo pennen und wir hatten halt keine Unterkunft. Dann habe ich mich halt sehr darauf verlassen, dass das Kloster in diesem österreichischen Städtchen halt kein Problem darstellt. Und dann haben die gemeint, ja, sie sind voll und wir sollen uns wirklich nur im allerhöchsten Notfall noch an sie wenden und dann können sie uns irgendwo auf den Boden legen und so, bla, irgendwie so. Und dann haben wir halt davon abgesehen und dann haben wir versucht, Unterkünfte zu finden und es gab halt nichts. Und dann gab es in unserem Reiseführer eine Unterkunft, die gab es aber schon nicht mehr und dann waren wir sehr aufgeschmissen und dann sind wir abends halt in so eine kleine Unterkunft, das war so von Privatleuten und dann hat uns da eine alte Frau aufgemacht und hat gemeint, ja, ihre Tochter ist eh nicht da und das wäre kein Problem, wenn wir da jetzt eine Nacht übernachten. Und dann hat sie uns gesagt, ja, die Tochter ist zwar nicht da und sie managt das jetzt alles, aber die Frau war halt sehr alt und dann hat sie uns, als wir eigentlich schon da drin waren, hat sie uns dann gesagt, ja, es kann jetzt aber sein, da sind auch Arbeiter, die sind jetzt aber nicht da, weil es ist Wochenende, aber man weiß halt nicht, wann die kommen, so. Dann haben wir uns so dieses Bad und alles angeschaut und es war halt einfach so, wie wenn da schon jemand wohnen würde. Also da waren Zahnbürsten, da war Seife, da war alles da,
Handtücher. Und das war damals nicht Airbnb,
das war... Nee, das war Airbnb.
Vor der Airbnb-Zeit.
Das war 2013 oder so, da gab es Airbnb.
Du bist ja auch schon recht alt, ne?
Ja, das ist richtig. Und ja, auf jeden Fall haben wir dann die Zahnbürsten gesehen und die Handtücher und haben uns gedacht, okay, was passiert jetzt? Dann haben wir uns halt auch hingelegt und dann auch so mit so einem mulmigen Gefühl halt so irgendwie weil wir gesagt haben, ja, okay, die alte Frau, die... weiß jetzt auch nicht mehr ganz, was da Sache ist. Die war super nett und hat Mitleid mit uns gehabt und hat uns dafür 25 Euro übernachten lassen. Und hat gemeint, ja, meine Tochter ist eh nicht da, ich kümmere mich um alles. Und naja, und dann haben wir auch nachts Geräusche gehört und ich habe mir dann halt immer eingeredet, ja, da kommen jetzt irgendwie noch die Arbeiter, die kommen aus Linz. Ich habe dann immer so gesagt zu meinem Kumpel damals, ja, die kommen bestimmt aus Linz. Das sind Arbeiter, die da in der nächsten größeren Stadt in Linz wohnen. Und ich habe ihm so lange eingeredet, bis er auch geglaubt hat, dass jetzt gleich Arbeiter aus Linz kommen. das Ende der Geschichte war, dass halt...
Der arme Kumpel vor allem, der hat sich sowas nie gedacht.
Nee, hat er auch nicht. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was passiert, wenn wir jetzt raus müssen? Boah, es ist nachts 2:30 und wenn wir da jetzt auf die Straße müssen, dann können wir...
Und die Arbeiter verfolgen euch.
Dann können wir die ganze Zeit nicht schlafen und wir finden keine Unterkunft mehr. Und wir haben zwar dieses Zelt dabei, aber es ist regnerisch draußen. Es hat, glaube ich, auch geregnet. Und dieses Zelt jetzt noch aufzubauen in der Finsternis. Oh Gott, es war zwar Sommer, aber okay. Naja. Und dann sind wir aber doch irgendwann eingeschlafen und das Ende vom Lied war halt, dass nachts halt die Familie zurückkam von der alten Frau. Dass die aber mit unserem Zimmer gar nichts zu tun hatten, sondern dass die ein eigenes Zimmer hatten. Aber wir haben die Stimmen, die ich nachts gehört habe, waren halt einfach die Familie, die da zurückkam. Die kamen da gerade aus dem Sommerurlaub. Das waren irgendwie 2 Kinder und das Ehepaar. Und ja,
klar.
Das war eine interessante Geschichte in Österreich und der Kumpel erzählt mir heute noch, wie du damals die Geschichte erfunden hast. Ich habe mir da so eine richtige Geschichte eingebildet. So, ja, aber da kommen die jetzt. Und
die Geschichte, die du dir eingebildet hast... Ich habe jetzt die ultimative Story, die jetzt das noch alles toppt. Und zwar war ich also tatsächlich ziemlich gruselig. Ich glaube, ich hätte da genauso wie du mich verhalten und auch dem Kumpel da genauso sowas erzählt, bis er es auch geglaubt hat. Weil das mache ich auch immer gerne, dass ich meine Gedanken so raus und dann übertrage ich die auf die armen Leute, die mit mir da unterwegs sind. Ich war damals auf einer Gruppenleiterschulung in Bournemouth für 10 Tage in England. Ich war da alleine und noch 2 andere Deutsche waren da halt mit mir dabei und wir haben da so 10-Jährige eine Woche lang betreut und die dann halt mit dem Bus abgeholt in der Früh, dann sie zum Unterricht gebracht und dann war nachmittags noch sind wir zum Beispiel ins Schwimmbad gegangen oder irgendwie so ein Programm halt, auch einmal Tagesausflug nach London. Wir haben aber selber, also die Gruppenleiter haben auch bei einer Host-Mom übernachtet. Mhm. Und diese Host-Mom, ich war da mit 2 anderen Deutschen, ja, die war sehr freundlich, aber auch etwas spooky. Also die meinte gleich am ersten Abend zu uns, nur dass es klar ist, ihr seid sicher, ich habe den Geistern hier im Haus gesagt, dass sie jetzt eine Woche lang nicht mehr hier in der Wohnung rumspuken sollen. Wir so, Und ich vor allem war so... Flo will sich gerade Wein einschenken.
Ja, aber ich bin so gefesselt von deiner Geschichte, dass ich doch den Stopp
ja, brauche. Achso, schenk du dir erst
ein. Ich schenke jetzt erstmal dir noch einen Schluck ein. Und dann.
Danke, danke. Aber ich habe den Geistern gesagt, dass sie jetzt nicht kommen sollen, weil ihr eben da seid. Und die anderen 2 Gruppenleiterinnen, die so, ach krass, okay, vielen Dank und so, die haben das dann auch gleich geglaubt. Und ich war so ein bisschen skeptisch, natürlich. Ich war so, hä? Das war... laut ihren Erzählungen ein rothaariges Mädchen und ein kleiner Junge. Und wie sich dann rausgestellt hat, war das eben eine Frau, die alleine gewohnt hat, die eine Tochter hatte, die damals an einem epileptischen Anfall gestorben ist. Und ich dachte dann, okay, das ist halt so ihre Art, vielleicht das Ganze so zu verarbeiten. Und dass sie dann denkt, sie hätte dann noch irgendwelche Kinder, die in der Nacht da irgendwie in ihrer Wohnung rumlaufen. Aber... also ich glaube da sowieso nicht daran und sie hätte mir auch noch erzählen können, in der Nacht laufen irgendwelche Gespenster rum. Ich hätte zwar erstmal nicht gut schlafen können, aber ich glaube nicht an sowas. Aber die anderen 2 haben tatsächlich ein wenig daran geglaubt. Und das fand ich so komisch, weil, hallo, das ist doch voll abgefahren, oder?
Ja, das ist natürlich abgefahren, aber das klingt für mich jetzt so, als wenn du es dir so erzählen würdest, ich als großer Hörspiel-Fan, das ist ein ganz klassischer 3-Fragezeichen-Plot. Also wenn ich jetzt eine Folge, die 3 Fragezeichen und das Geisterschloss in England, dann würde ich jetzt sagen, das ist ein klassischer 3-Fragezeichen-Plot, es aber gibt irgendwo Geister. Es gibt irgendwo Geister und es ist die verstorbene Tochter, die da spukt und im Endeffekt hat es eine ganz weltliche Erklärung.
Also und die 3 Fragezeichen, ich und die 2 anderen Gruppenleiterinnen fürs
Besser ja, aus. Genau, und die 2 anderen glauben dran und einer, der Justus Jonas,
das ist der Schreck, du, der kommt dann noch
dazu. Ja, aber du bist, also okay. in der Konstellation bist du, Dani Rotgang, bist der Justus Jonas. Und super, also aber so kann es halt gehen und ich hatte, glaube ich, ich hatte damals mehr Angst davor, mitten in der Nacht in den Regen zu müssen, in einer Stadt, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wo ich sofort hin kann. Also es wäre schon, mein Gott, dann wäre man halt irgendwie draußen gewesen. Es war jetzt auch Sommer, es war jetzt auch nicht irgendwie so -5 Grad, sondern man war halt so war irgendwie so Anfang August.
Dunkel.
Ja, es wäre 2 Stunden später hell geworden, weil es war Anfang August. Also es war schon okay, aber man hatte trotzdem ein bisschen Angst davor. Und wir haben so lange, habe ich diese Geschichte erzählt, mit diesen Leuten, die jetzt aus Linz kommen und dann da gleich ins Bad wollen. Und dann denken, dass wir, und dann machen die Tür auf und sehen, dass wir in ihr Betten schlafen. Und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das war eine krasse Geschichte. Das ist so mein Angst-High-Place-Phänomenon, aber auf einer anderen Ebene. Genau, also das ist so meine Unterkunftgeschichte auf dem wilden Pilgerweg von dem es noch viele andere Geschichten zu erzählen gibt, aber das ist eine davon. Und die ganzen Klosterübernachtungen waren auch mal spannend, aber das ist fast schon ein eigener Plot.
Ah, Teaser. Ja, vielleicht ja in unserer.
Ja, wir können ja mal eine ja, genau, warum nicht? Also, aber das leitet jetzt auch ein bisschen über zu Arbeit und zu Arbeitern und zu Claudis Input, den wir noch bekommen haben aus ihrem Ethik-Unterricht, den sie heute hatte, denn sie hat von Arbeitssucht gesprochen, von einem Top-Manager, der gar nicht mehr für seine Familie da sein kann, weil er quasi nicht mehr mit seiner Frau verheiratet und nicht mehr mit seinen Kindern zusammen ist, sondern mit seiner Arbeit liiert ist und für seine Arbeit lebt. Ja, gibt's?
Ja, und da denke ich auch gleich an ein Beispiel. Also du meintest ja, Flo, ach Mensch, das bin ja ich. Du hast jetzt auch noch, wir haben ja jetzt beide noch keine Familie irgendwie. Wir sind ja schon, wir arbeiten viel und so.
Obwohl ich alt bin, ja.
Das ist ja immer nur ein Scherz. Ja, aber ich denke da gleich an irgendwie so ein Beispiel von meiner Chefin, kann ich ja ganz offen mit euch drüber reden, hat mal über den ProSieben-Chef gequatscht, also nicht der Oberste, sondern einer drunter, der irgendwie auch immer im Urlaub sich auf der Toilette verstecken musste, sozusagen, aber das hat er auch gerne gemacht, weil er noch irgendwelche Sachen regeln musste am Handy, irgendwelche E-Mails beantworten und seine Frau wollte halt nicht unbedingt, dass er das jetzt halt noch... Aber er hat das halt heimlich gemacht und dann halt noch so geregelt und er ist ein super cooler Typ auch in der Arbeit, er regelt das auch alles top, aber er hat... Ich glaube, das ist halt schon echt schwierig, so Family und Arbeit dann, wenn du eine Chefposition hast, so miteinander... so noch zu managen, oder? Im wahrsten Sinne als Manager. Naja,
also es ist halt wirklich, also schwierig wird es halt da, wo du halt auch einfach nicht in Urlaub fahren kannst. Also ich habe, das beste Beispiel ist halt jetzt, also nicht ein direkter Kollege, aber ein Kollege aus der anderen Firma, der dort halt auch technisch alles leitet bei uns und da der, oder bei den Kollegen und da halt auch einfach alles macht. Der war jetzt nach den Medientagen, die bei uns sehr stressig waren, also Ende Oktober, ist er halt für eine Woche an die Ostsee. Der hatte halt de facto jetzt auch nicht wirklich Urlaub. Der war zwar nicht in München, aber er musste E-Mails schreiben, musste Sachen organisieren, er musste Sachen koordinieren. Also es ist, das ist halt manchmal so das Kreuz, wenn du halt eine Position hast, wo halt auch viel von dir abhängt. Das muss jetzt
der Stift.
Achso, das muss jetzt auch nicht unbedingt die Top-Manager-Position sein. Ja. Das kann ja auch schon ein paar Schritte drunter sein. Du hast halt einfach eine Aufgabe, von der hängt viel ab. Und dann musst du die halt auch ausfüllen, weil dann bricht dein Laden zusammen, auch wenn du selber 800 Kilometer weit weg bist. Deswegen, es ist immer schwierig und gibt ja Leute, die lassen das gar nicht mit sich machen und dann gibt es Leute, die lassen das mit sich machen und die sind halt dann sehr gewissenhaft und dann trägt man das halt so ein bisschen auch auf ihrem Rücken aus, weil man halt dann einfach, ja, weil die halt einfach immer arbeiten und auch im Urlaub dann und eigentlich sollte man im Urlaub wirklich nicht erreichbar sein. Das ist aber schwierig, dazu bräuchte man halt ein Diensthandy, das man dann halt auch ausmachen kann und dann kann man hoffen, dass über das Private nichts reinkommt. Aber zum Beispiel, ich bin ja auch jemand, bei mir im Handy ist halt Arbeit und Privat immer vermischt. Das ist auf der einen Seite praktisch,
das ist praktisch, aber es ist auch uncool. Das ist auch typisch Medien, oder?
Ich glaube auch.
Ja.
Also man bräuchte man nochmal ein getrenntes Handy, wo man sagt, okay, hier könnt ihr mich nur erreichen, wenn irgendwas ist. Und da bin ich immer erreichbar, außer ich bin im Urlaub. Und wenn ich im Urlaub bin, ist komplett tot. Und bitte schreibt mich nicht privat an, bitte ruft mich nicht privat an. Und ja, aber das ist natürlich ist bequem, und ich habe jetzt auch kein Diensthandy, aber es ist natürlich bequem, alles im Handy hier zu haben. Aber gut ist es nicht. Also wenn du jetzt halt 800 Kilometer von zu Hause weg bist, oder von der Arbeit weg bist und dich rufen Leute an und sagen, hey, bei uns brennt's gerade, kannst du uns helfen? Dann ist dein, wie auch immer, auch im Herbst aussehender Urlaub schwierig. Das ist ja auch so eine gewisse Art von Arbeitssucht. Und das geht natürlich in der Top-Manager-Hierarchie oder in der nochmal einen Drüberstufe natürlich wahrscheinlich noch viel mehr ab. Kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist ja dann, ist es das einmal halt auch immer wert? Mhm. Also ich mache das dann ja manchmal auch gerne.
Und aber vor allem halt auch die Frage, lebt man für die Arbeit oder ist die Arbeit eigentlich dafür da, dass man leben kann, ne? Also, ja.
Meist halt schwierig.
Also ich denke mir, ich würde nie das so weit kommen lassen, dass mich die Arbeit so sehr vereinnahmt. Ich schalte gefälligst natürlich mein Handy aus, wenn ich im Urlaub bin.
Dein Diensthandy?
Ja, klar. Und das Privathandy, wenn da was reinkommt. Aber ich bin jetzt noch in keiner Position, Gott sei Dank, wo eigentlich dann irgendwas Ernstes reinkommen wird.
Ja, naja, klar.
Aber tatsächlich hatte ich auch schon mal den Fall bei der Arbeit, die ich davor hatte, dass ich im Urlaub kurz die E-Mails gecheckt habe, weil ich da wirklich so viel E-Mails am Tag gekriegt habe. Ich musste die auch im Urlaub ganz kurz anschauen. Ja, ja. Und dann habe ich so ein cooles Angebot eben gehabt in einer E-Mail. Ja, in ein paar Tagen Interview in London. Und dann dachte ich, das will ich unbedingt machen. Und dann habe ich das ausgemacht am Handy und mein Freund war dann sauer, wir waren gerade beim Essen und meinte, ja Dani, du bist jetzt gerade noch im Urlaub, jetzt pack mal dein Handy weg, das Essen wird kalt. Und ich, ja, aber ich würde jetzt das noch gerne ausmachen, das musst du ja auch verstehen. Und wenn es da schon den Ärger gibt, was wird dann erst bei den Leuten los sein, die dann noch mehr am Handy hängen, ne?
Ja klar, mein Gott, das ist halt immer schwierig. Also,
naja.
Das ist halt eine Gratwanderung und das muss jeder halt so für sich selber einschätzen. Ja, haben wir hier noch Themen? Nein, oder?
Ja, wir hätten noch eine letzte Frage, die wir raushauen an die Leute. Ich schaue hier gerade zu meiner Pflanze. Da brauchst du die Leute aber nicht, Daniel,
das kann ich dir jetzt sagen.
Da, okay, also die Frage wäre gewesen, was macht man mit schimmeliger Erde, wenn man ein kleines, süßes Blümchen in einem, ja, in so einem Blumentopf halt hat, ja, den übrigens die Franzi gemacht hat. Oh. Das hatten wir letzte Woche schon gesagt. Franzi hat upgecycelt aus einer Tomatendose, hat die selber bemalt und da Blumen rein. Auch cool. Hier die daneben. Ist von der Franzi.
Ich schaue gerade, ob es noch Lack riecht, aber nee, voll gut. Mhm. Mensch, dieses Upcycling. Genau. Ja, ich kann dir sagen, was du tust. Du kratzt die schimmelige Erde runter.
Ja, hab ich schon. Schmeißt sie weg.
Und schaust einfach, dass du es trocknest. Das heißt, du versuchst die Erde ganz trocken zu kriegen und gießt in Zukunft nicht mehr so viel.
Ja, ich gieße echt viel, ja. Aber das Problem bei diesem Blümchen ist, dass die Blätter so dick sind, dass sie halt die Erde so überdecken. Also es feuchtet sich wahrscheinlich ziemlich schnell an.
Nein.
So, nicht?
Du musst einfach gucken, dass du das so hoch machst und dann musst du es einfach ganz vorsichtig gießen. Also vielleicht nicht mit so einer riesigen Gießkanne, sondern irgendwie mit etwas kleinerem.
Ich gieße nicht mit einer Gießkanne, sondern
dir. Du hältst es unter Wasserhahn. Ja. Das geht auch, aber du musst echt vorsichtig sein. Und ich glaube, wenn du die, also das ist ja jetzt nicht komplett durchgeschimmelt, sondern das ist ja nur oben schimmelige Erde. Mm. Wenn du die abkratzt und es mal ein bisschen vielleicht auf die Heizung stellst oder so und ein bisschen durchtrocknen lässt, ganz langsam. Und dann, wenn es trocken ist, wirklich wieder neu anfängst zu gießen. Das wäre so mein Gärtnertipp an dieser Stelle.
Okay,
mit dem nicht grünen Daumen, aber.
Hast du nicht?
Ich habe eine Pflanze, die sehr gelitten hat, so ein Benjamin bei mir, die habe ich aber an einen anderen Standort gesetzt und seitdem, also ich habe die geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag letztes Jahr, also Juli 2018, dann hat sie sehr gelitten bis Dezember und im Dezember habe ich sie an einen anderen Standort gestellt, wo sie mehr Licht bekommt, an mein Küchenfenster und seitdem top. Verliert keine Blätter mehr, wird nicht mehr braun, ich gieße sehr konservativ, das heißt eher ein bisschen weniger als ein bisschen viel. Also es ist eh besser, immer so ein bisschen weniger zu gießen, weil du merkst halt einfach, wenn es Blätter verliert, okay, jetzt musst du mehr gießen. Das ist besser, als dann schimmelige Erde zu haben.
Ja. So.
Und woran erkennt man, dass man alt wird? Man unterhält sich abends über Pflanzen. In einem Podcast.
Naja, aber diese Frage haben sich bestimmt schon ganz viele Leute gestellt.
Das stimmt. Aber ich glaube, nur so kann man es durch konsequentes Trocknen und Entfernen der Erde kann man es hinkriegen. Mhm. Das würdest du jetzt im Morgenmagazin auf ZDF wahrscheinlich genauso gesagt bekommen.
Ach so, oder ja, selten.
Das sind ja auch mal Gärtner, die eingeladen werden und dann so Tipps geben. Cool. Primär im Frühjahr, jetzt ist wahrscheinlich eher so die Herbstbastelzeit, aber ja. Genau, ja,
Mensch. Schön, danke, dass du mir das noch beantwortet hast. Dann müssen ja unsere 1000 Hörer...
Aber vielleicht hat jemand einen besseren Tipp, wer weiß. Also wenn Claudi und Lucia hier...
Lucia.
Ja, Lucia, ich sag immer Lucia. Aber Lucia einen besseren Tipp haben, dann... Weil man schreibt sie mit C und dann denke ich mal, es ist ein Lucie.
Das stimmt, das dachte ich auch so lange, bis sie mich dann darauf hingewiesen hat, dass es Lucia heißt.
Okay, gut.
Danke, danke ihr zwei.
Dann bringen wir diesen Abend zu einem Ende, oder?
Ja, mach mal. Mit einem Songtipp von dir, Flo.
Ja, ich habe ja immer die ganz alten Klassiker und mir ist ein Lied aus den 1999er oder aus dem Jahr 1999 wieder eingefallen. Von der vielleicht mittlerweile auch vergessenen Band, aber man kennt sie zumindest, vielleicht aber auch nicht, aber man kennt vielleicht den Song. Die Band heißt Glow. Mhm. Das war so eine Art One-Hit-Wonder, also die hatten, glaube ich, 2 oder 3 Songs. Die Band heißt Glow, kam aus Deutschland und hatte den fantastischen Song mit einem fantastischen Video, Mr. Brown. Mhm. Finde ich einen großartigen Song, können wir mal hier auf die Songtipp-Liste setzen. 1999, die Band Glow und Mr. Brown.
Was verbindest du mit diesem Song?
Jugenderinnerungen mit meinem 15-jährigen Ich.
Wie war dein 15-jähriges
Ich? Mein 15-jähriges Ich war...
Brown.
Nee, aber Mr. Brown ist so ein So will ich nie sein Song. Mhm. Und ich sehe jetzt auch, dass Freunde jetzt ein bisschen so werden, vielleicht wie Mr. Brown. Nein. Also ich habe den Song jetzt textlich nicht mehr ganz im Ohr. Ich müsste ihn jetzt da nochmal komplett neu anhören. Aber ich glaube, es ist der Song, vor dessen Inhalt ich mich immer gefürchtet habe und ich mich auch immer noch fürchte, weil ich ein bisschen Angst davor habe, so zu werden wie die dort beschriebene Person. Wir hören gleich selber noch rein.
Das machen wir. Okay, dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Lucia und Claudi.
und alle anderen natürlich
an dieser natürlich. Stelle. Nächste Woche unsere 100. Folge, Flo. 2 Jahre machen wir jetzt schon den Podcast. Krass, oder? Also du jetzt ja nicht 2 Jahre, sondern vielleicht sogar einen Dreiviertel.
Ja.
Ja, aber unglaublich. Dann wirklich nächstes Mal mit der Simone und hoffentlich zugeschaltet auch dem Manu. Eventuell der Carmen wohl eher nicht, aber mal schauen. Auf jeden Fall wird es wieder eine Facebook Live Stream geben oder Instagram Live und wir sind sehr, sehr gespannt.
Absolut, das wird großartig.
Wir freuen uns. Genau, mit weiteren Gartentipps von Flo oder mit Helpless Phenomenon, verrückten Gedanken von Dani. Wir werden sehen.
Vielleicht habe ich auch ein paar Basteltipps für den Herbst.
Oh, wow.
Was man das alles so Tolles spannend. Aus Laub machen kann und Kastanien. Ihr werdet es nicht glauben.
Schaltet auf jeden Fall ein. Tschüss.
Wir am Feierabend. Der Podcast.